dass die Kontoführung noch ein bisschen anders aussieht als bei den Banken hier. Der Betrag wird nicht nur gut geschrieben, sondern mit 10.000% verzinst. Für die, die glauben. Jesus sagte 30, 60 und 100-fältig. 100-fach heißt 10.000% Gewinn. Und finde mal eine Bank, die dir das gibt, ohne dass die Risikohöhe auch bei 10.000% ist oder höher. Halleluja. Es war mal ein Angestellter eines Zoos, der mit einem Wagen unterwegs war. In dem war ein Schimpanse und dem gelang es, als er auf einem Parkplatz Rast machte, auszubüchsen. Und er kletterte auf einen Baum über 3 Meter hoch und dieser Wärter stand unten und mit allem, was er konnte, versuchte er, diesen Schimpansen wieder runterzulocken. Es kamen verschiedene Leute vorbei, die auch da parkten und jeder versuchte was, aber es war aussichtslos. Irgendwann kam ein Pastor vorbei. Der sagte, kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, sehen doch mein Problem. Da ist der Affe, da ist der Käfig. Ja, ist kein Problem, sagt er. Stellt sich unter den Baum, macht so, und der Affe, wie von der Tarantel gestochen, rennt vom Baum in den Käfig rein und macht die Tür von innen zu. Völlig erstaunt fragte der: Wie haben Sie das denn gemacht? Ach, sagt er ganz einfach. Ich habe gesagt, wenn du nicht runterkommst, stecke ich den Baum ab. Ich will damit sagen, es ist überaus hilfreich, die Zeichen zu verstehen, die einem gemacht werden. Und wenn wir heute über Wohlstand reden, dann ist das etwas, was einige schon gehört, aber die wenigsten wirklich verstanden haben, weil sie den biblischen Kontext dazu nie gehört haben. Ich meine, es ist leicht zu sagen, gib deinen Zehnten und die Fenster des Himmels sind auf. Okay, hört sich klasse an. Gib über den Zehnten hinaus und du hast Anspruch auf 10.000% Verzinsung. Okay. Gib Häuser und alles Mögliche an Besitz und du kriegst es schon mehrfach hier auf dieser Erde wieder. Das sind alles biblische Aussagen, die sind klar. Haben wir meistens schon gehört. Ich meine aber heute, nicht nur die Worte zu hören, sondern ich möchte heute ein bisschen was dazu beitragen, dass wir das Fundament verstehen. Das Fundament biblischen Wohlstandes. Nicht nur die Aussagen, die dann ausführen, was das alles ist. Und nicht mal die Aussagen, wie. Sondern, was ist eigentlich die Basis? Was ist der Tisch, auf dem all diese schönen Verheißungen stehen? Deswegen die kurze Übersicht für das, was wir uns heute anschauen. Die erste Frage, die wir uns anschauen, ist, will Gott Wohlstand? Und ich meine nicht nur, weil wir vielleicht jetzt eine Glaubensgemeinde sind, die ohnehin daran glauben, sondern hey, wenn wir nicht glauben, was das Wort uns sagt, dann sind wir ganz gefährlich auf dem Holzweg, ganz egal, worum es geht. Wir müssen immer wieder das Wort uns anschauen über die Bereiche, die wir vielleicht schon gewohnheitsmäßig glauben. Denn gewohnheitsmäßiger Glauben hat keine Verheißung, aber sehr wohl schriftgemäßer Glaube. Wer prägte deine Sicht von Jesus? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Wer prägte sie? Wieso glaubst du heute so über Jesus oder über den Vater, den Heiligen Geist, wie du es tust? Dann eine dritte Frage. War Jesus arm? Ganz wichtige Frage. Wir müssen die von der Schrift her sehen, nicht nur von irgendeiner theologischen Einfärbung. War Jesus arm? Und dann auch, wer ist deine Quelle? Eine Quelle bestimmt immer die Qualität des Wassers, richtig? Wenn ich eine trübe Quelle habe, wird das Wasser trübe sein. Es geht einfach kein Weg dran vorbei. Deswegen müssen wir schauen, wer ist deine Quelle oder was ist deine Quelle. So fangen wir an mit einer Schriftstelle. Der erste Punkt, sein Wille geschehe, habe ich ihn genannt. Und das ist eine ganz, ganz bekannte Schriftstelle aus dem Vaterunser. Dein Wille geschehe, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Was heißt das denn nun genau? Wie sieht denn sein Reich aus? Das müssen wir ja erstmal wissen, um zu wissen, was hier auf Erden dann auch geschehen soll. Solange ich nur irgendwelche bunte Vorstellungen habe über sein Reich, kann ich mir alles Mögliche vorstellen. Und deswegen findest du viele Christen, die völlig unterschiedliche Dinge glauben. Aber erst wenn du ins Wort reinguckst und schaust dir an, was ist denn sein Reich? Was sagt die Bibel denn selbst? Die beste Auslegung der Bibel ist immer durch die Bibel. Wenn die Bibel sich selbst auslegen darf, bist du am nächsten dran, an dem, was Gott eigentlich sagt. Und ich habe euch eine Schriftstelle hier rausgesucht. Es gibt mehrere, aber die eine ist schon ziemlich herausfordernd. Die steht im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung. Und da heißt es, es geht um das neue Jerusalem. Und der Baustoff ihrer Mauer war Jaspis und die Stadt reines Gold, gleich reinem Glas. Die Grundsteine der Mauern der Stadt waren mit jeder Art Edelstein geschmückt. Der erste Grundstein ein Jaspis, der zweite ein Saphir, der dritte ein Chalcedon, der vierte ein Smaragd, der fünfte ein Sardonyx, der sechste ein Sarda, der siebente ein Chrysolyt, der achte ein Beryl, der neunte ein Topas, der zehnte ein Chrysopras, der elfte ein Hyazinth, der zwölfte ein Amethyst. Und die 12 Tore waren 12 Perlen. Je eines der Tore war aus einer Perle. Und die Straße der Stadt reines Gold, wie durchsichtiges Glas. Diese Stadt hat ziemlich gigantische Ausmaße. Wenn ich mich recht erinnere, etwa 1000 Kilometer im Quadrat. Eine Menge Holz. Ich habe noch nie eine Hochrechnung gesehen oder gehört, was diese Stadt wohl wert sein müsste. Nach heutiger Währung, mit all diesen Detailbeschreibungen. Vielleicht liegt es daran, dass man einfach noch nie Muscheln gefunden hat, die so große Perlen produzieren. Vielleicht liegt es daran, dass wir noch nie ein Gold gesehen haben, das so rein war. Reines Gold ist recht. Nicht durchsichtig, aber doch zumindest viel heller, was so rein ist, dass es durchsichtig wäre. Vielleicht haben wir noch nie diese, oder konnten wir uns noch nie diese Vorstellung dieser massiven Ansammlung von Diamanten vorstellen. Was auch immer. Gott beschreibt hier sein Reich auf so unverschämte Art und Weise, dass jeder, der Armutsevangelium predigt, hier drüber wegblättern muss, um das irgendwie aufrechterhalten zu können. Denn wenn Gott so großzügig ist, so überwältigend überflüssig ist ja nichts Negatives, das heißt nur, es fließt etwas über vom Guten. Okay? Also wenn du dich manchmal überflüssig fühlst, siehst du mal positiv. Du bist so gewaltig, du fließt schon über. Das ist fantastisch. Ja? Du musst manchmal die Wortbedeutung wirklich ein bisschen tiefer graben, um was Positives drin zu entdecken, wenn einem jemand was Böses sagen will. Preis dem Herrn. Wir sollen immer das Gute annehmen und das Gute beachten. Okay, das war jetzt ein Blick in die Zukunft. Wir werden alle hoffentlich in dieser Stadt eines Tages unsere Wohnung beziehen und werden diese Straßen sehen. Und wir werden dann wahrscheinlich feststellen, dass das gar nicht so wichtig ist. Wir reden ja hier über ein Nebenthema. Wohlstand im finanziellen Bereich ist ein Nebenthema der Schrift, ist nicht das zentrale Thema. Aber es ist ein Nebenthema mit großer Selbstverständlichkeit in der Bibel, sowohl im Alten wie im Neuen Bund. Aus dem Grund reden wir jetzt mal zentral darüber, weil für viele ist das nicht nur eine Nebensache, sondern es ist fast ein Ärgernis oder man kann es sich nicht vorstellen, man versteht es nicht, also lässt man es lieber zur Seite und redet über andere Dinge, die offensichtlich sind. Gott will Menschen retten, das ist das zentrale Thema, richtig? Was wir heute reden, ist ein Nebenthema, aber ein selbstverständliches. Und ich möchte auch selbstverständliche Nebenthemen aus der Schrift in meinem Leben installieren. Auch wenn es um Wohlstand geht. Dankeschön. Das wäre jetzt ein guter Platz gewesen für ein Amen. Aber vielleicht gehen wir noch weiter. Das Misstrauen mag noch überwiegen. Gehen wir mal einen Schritt weiter und schauen uns mal in die Vergangenheit ein bisschen um. Die Zukunft haben wir jetzt gerade gesehen. Das ist unzweifelig und unzweifelhaft. Ich habe noch nie einen Theologen gefunden, der das aus der Rede gesprochen hätte, dass das tatsächlich so in der Schrift steht und auch so gemeint ist im Kontext. In der Vergangenheit lesen wir von der Schöpfungsgeschichte im 1. Mose 2 Folgendes. Und ein Strom geht von Eden aus, den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilt er sich und wird zu vier Armen. Der erste Strom Pishon, der fließt um das ganze Land Havilla und der findet man Gold. Und das Gold des Landes ist kostbar. Auch findet man da Bittulach-Harz und den Edelstein Shoham. Wir haben vor kurzem eine Dokumentation im Fernsehen gesehen über das Paradies und wo das etwa war, sprich im heutigen Irak etwa, in diesem Bereich und bis hin zu Israel hinein. Und da wurden interessante Dinge gesagt, die sich natürlich auch hier mit dem decken, was in der Bibel steht. Bittulach-Harz ist bis heute nur für eines gut, nämlich man macht daraus vortreffliche Salben und Parfümöle. Warum ist da Bittulach-Harz? Die ersten Menschen konnten eh nicht sterben, die hatten doch genug zu essen und zu trinken. Warum muss Gott dann noch so eine Verwöhnungstour fahren, so Wellness pur, Salben und Öle der kostbarsten Art? Gold, ganz nebenbei, findet man da sehr viel, das ist sehr kostbar. Mussten die unbedingt Gold haben? Mein Gott, die hatten doch Gott, oder? Ich erinnere mich da gerade an einen berühmten Mann, dessen Vater König war und der einen Traum hatte, wo er sich mit Gott unterhielt. Gott begegnete ihm sehr trefflich. Es gibt ja Träume, die sind keine Träume, sondern eigentlich fast schon ja, Begegnungen mit Gott. Und Gott fragte ihn, du übrigens, du wirst ja jetzt bald König, was wünschst du dir? Ich gebe dir alles, was du willst. So wie so ein Flaschengeist fast, ne? Hast einen Wunsch frei, such dir aus, was du willst. Und dann sagte dieser junge Mann, du, Gott, ich kann mir viel vorstellen, aber weißt du, ich möchte diesem Volk dienen, was ich jetzt bald führen kann. Ich möchte ihm so dienen, wie mein Vater das gemacht hat. Und ich habe es nicht drauf. Ich habe das nicht, was ich brauche. Ich brauche mehr. Ich brauche mehr Weisheit. Bitte gib mir Weisheit. Und davon war Gott sehr beeindruckt und er sagte, weil du das gebeten hast und nicht um Reichtum, Macht, Gesundheit, langes Leben, will ich dir alles andere dazugeben. Dieser Mann ist bekannt geworden als der größte König seiner Zeit, Salomo. Er hat die Sprüche geschrieben, viel von dieser Weisheit geschrieben, die ihm geschenkt wurde und für die er bekannt war. Und so, glaube ich, ist es auch, wenn wir ungeteilt Gott gehören, dann gehört uns alles andere auch. Nicht, weil das so wichtig wäre, sondern weil Gott ein verwöhnender Papa ist. So wie wir, wenn wir gute Eltern sind, auch gerne unsere Kinder verwöhnen. Nicht in ungesunder Art, versteht mich richtig. Gott dachte also bereits bei der Schaffung des Garten Edens an den Wohlstand für seine Kreaturen. Das hat mich sehr bewegt, wo ich das erste Mal rausgefunden habe. Dachte ich, wow Gott, du meinst es echt gut. Du hast mit Adam und Eva es gut gemeint. Die hatten keinen Mangel an irgendwas, nicht mal an diesen Luxusgütern. Wo wir Christen manchmal Schwierigkeiten haben, das für uns zu erwarten. Wie ist das mit der Segensabsicht Gottes? Im 1. Mose 1, 28, ich lese diesen Vers vor. Gesundheit. Und Gott segnete sie, die ersten Menschen, und gab ihnen, also Adam und Eva, den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht und so weiter und so weiter. Gott segnete sie und er verhieß Adam die Herrschaft über die Erde und damit auch unbegrenzte Güter und Wohlergehen. Wir können das jetzt weiter verfolgen. Ich mache das nicht im Detail. Wir haben darüber gepredigt. Im Januar habe ich darüber länger gepredigt, über den Segen Gottes. Aber ihr bekommt nachher alle ein Handout mit raus, wo die Bibelstellen draufstehen. Und dann könnt ihr das, ist das so, oder? Was soll ich jetzt sagen? Na, stehen nicht alle drauf, aber doch einige. So, wer mitschreiben möchte, die Schriftstellen vielleicht einfach zum Mitschreiben oder nachher zum Nachhören. Nach Adam wurde dieser selbe Segen, wir wissen, Adam ist in Sünde gefallen. Und sie verloren die Gemeinschaft mit Gott und damit auch den Segen. Die wurden sterblich und die Folgen sind bis heute spürbar. Aber es gab einen zweiten Mann, mit dem Gott wieder von neuem anfing. Das war Noah. Die Sintflut ist keine Geschichte. Wir glauben nicht die Evolutionstheorie, die wir am Anfang von diesem Film kurz gesehen haben. Das ist nicht unsere Überzeugung. Wir glauben, die Erde ist keine Milliarden von Jahre alt. Ich glaube, es sind ein paar tausend Jahre, die dieser Planet besteht. Und es gibt auch dafür Begründungen und Hinweise. Beweise gibt es weder für das eine noch für das andere übrigens, auch für die Evolution nicht. Der Grund ist einfach, es gibt kein eichbares Instrument, was über diese Zeit jemals geprüft werden konnte. Weder über Tausende von Jahren noch über Millionen von Jahren. Es gibt keine Eichung. Niemand war dabei. Niemand konnte einen Gegenwert darstellen, konnte sagen, das war so, weil. Okay, darum ist es alles eine Glaubensfrage. Er verhieß also denselben Segen Noahs, ihr könnt das nachlesen, fast dieselben Worte. Auch wieder Fruchtbarkeit, Herrschaft und Segen von ihm. Dann, 200 Jahre später knapp, oder über, gab es wiederum diesen Segen. Und zwar dann Verheißung an einen Mann, der Abraham hieß und nachher Abraham umbenannt wurde. Er erhielt denselben Segen. Und dann, die Folge ist jetzt für uns sehr wichtig. Was ist passiert nach Abraham? Abraham und seinem Nachkommen, heißt es in dieser Schriftstelle, in dieser Verheißung, sollte dieser Segen Gottes, der ungeteilte Segen, verheißen werden. Abraham und seinem Nachkommen. Das heißt nicht um viele Nachkommen, sondern es ging um einen. Und dieser eine Nachkomme war Christus, den Paulus als den legitimen Erbe dieses Segens benennt. Abrahams natürliche Linie hatte auch zuvor diese Segenslinie drauf, nämlich das Volk Israel, was daraus entstand. Auch ihm galt dieser Segen, solange es Gott gehorchte und seinen Weg folgte. Und das sehen wir auch, dass das geschehen ist. Und wir sehen auch, wie Gott das konfrontiert und gegenüberstellt. Und im fünften Buch Mose, Kapitel 28, ist vielleicht einigen schon geläufig, ist die detaillierteste Auflistung des Segens Gottes, die ich bisher gefunden habe. Wenn ihr eine ausführlichere findet, lasst es mich wissen. Es gibt mehrere hinweisende Auflistungen, aber keine so detaillierte und so übersichtliche wie hier. Was denn das heißt? Wir sagen oft, okay, sei gesegnet. Das ist schön, gesegnet wollen wir alle sein. Aber was heißt das denn? Ja, ich werde morgen noch Brot zu essen haben. Das ist ein Segen. Natürlich ist das ein Segen. Meine Kinder sind gesund. Das ist ein Segen. Ah, okay, das ist auch ein Segen. Wir haben ein langes Leben. Das ist ein Segen. Aber ich möchte wissen, was gehört zum Paket? Ich möchte wissen, was hat Gott im Sinn gehabt, als er von diesem Segen sprach? Und das hat er sehr gut aufgelistet durch seinen Propheten Moses. Und darum lesen wir jetzt hier ein paar Verse mehr, wenn ihr in eurer Bibel nachlesen wollt. 5. Mose 28, Abvers 2. Wenn ihr dem Herrn, eurem Gott, gehorcht, werdet ihr folgendermaßen gesegnet werden. Ihr werdet gesegnet werden in euren Städten und ihr werdet gesegnet werden auf dem Land. Ihr werdet gesegnet werden mit vielen Kindern, reichen Ernten und zahlreichen Jungtieren, bei euren Schaf-, Ziegen- und Rinderherden. Ihr werdet gesegnet sein mit Erntekörben, die von Früchten überquellen und mit Backtrögen, die bis oben mit Brot gefüllt sind. Ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr nach Hause kommt und ihr werdet gesegnet sein, wenn ihr fortgeht. Der Herr wird euch den Sieg über eure Feinde schenken, wenn sie euch angreifen. Sie werden euch aus einer Richtung angreifen, aber in sieben Richtungen vor euch fliehen. Der Herr wird euch bei allem, was ihr tut, segnen. Er wird euch große Vorräte geben. Der Herr, euer Gott, wird euch in dem Land, das er euch gibt, segnen, wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, gehorcht und nach seinem Willen lebt. Wird der Herr, euer Gott, euch als sein heiliges Volk einsetzen, wie er es euch mit einem Eid versprochen hat. Dann werden alle Völker der Welt sehen, dass ihr das Volk des Herrn seid und werden sich vor euch fürchten. Der Herr wird euch in dem Land, das er euch gibt, wie er euren Vorfahren mit einem Eid versprochen hat, ein Übermaß an Gutem schenken. Viele Kinder, unzählige Jungtiere und reiche Ernten. Der Herr wird seine Schatzkammer, den Himmel für euch öffnen, um es zur rechten Zeit regnen zu lassen und um all eurer Arbeit zu segnen. Ihr werdet vielen Völkern etwas ausleihen, selbst aber nie etwas von ihnen borgen müssen. Wenn ihr den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebe, gehorcht und sie genau befolgt, wird der Herr euch zum Kopf und nicht zum Schwanz machen. Aber es wird mit euch immer weiter aufwärts gehen und nicht bergab. Wir befolgen die Verheißung oder die Gesetze des Herrn, wenn wir in ihm bleiben. Das ist die einzige Bedingung. Wir müssen nicht Tiere schlachten und wir müssen nicht all die 633 Riten des Judentums befolgen, der Pharisäer, sondern wir müssen das Gebot der Liebe befolgen. Das Gebot der Liebe sagt Jesus, wer mich liebt, der tut meine Werke. Der folgt meinen Geboten. Was ist sein Gebot? Liebe den Nächsten wie dich selbst. Liebe Gott mehr als alles sonst. Das Liebesgebot. Und das andere ist, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium aller Kreatur. Diese beiden Säulen der Gemeinde Christi sind das, was wir tatsächlich zu tun haben. Und es ist nicht wirklich schwer. Es ist nichts im Vergleich von dem, was die Juden damals alles einhalten und tun mussten. Die Bibel sagt, wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Also ist die einzige Bedingung, in ihm zu bleiben. Und all das ist unser. Iris hat darüber gepredigt, letztes Mal. Er hat die Bibelstelle auch benutzt, wenn ich mich recht erinnere, oder? Bitte? Und Zeller, der Treffen war das. Okay. Wir haben eine Segensverheißung und es liegt an uns, was wir als Erbin dieser Verheißung damit tun. Diese Segensverheißung ist so unverschämt, dass 90% der Christenheit das nicht für bare Münze nehmen. Weil sie sagen, das ist so unrealistisch, das kann nicht stimmen. Das sagen die natürlich nicht, weil das ist ja Bibel. Aber sie können es nicht fassen. Und da ist was dran, oder? Viele haben nicht mal Vorratshäuser. Viele haben noch nie so überfließende Obstkörbe gesehen. Obst ist teuer geworden. Wir wissen, das hat nicht wirklich mit der Ernte zu tun. Wir leben heute in einer anderen Kultur. Für uns ist die Landwirtschaft nicht mehr ganz so zentral, für die meisten von uns. Für uns ist der Gehaltscheck wichtig, die Aufträge, die wir als Unternehmer bekommen. Das Haushaltsgeld, was unsere Männer uns geben, wenn wir zu Hause sind, das sind Dinge, die, da spüren wir tatsächlich den Segen, oder? Und da möchte Gott, dass wir Überfluss haben. Wie alles im Glauben, wirklich alles, alle Verheißungen der Schrift nur im Glauben genommen werden können, so ist es auch mit Wohlstand im finanziellen Bereich. Ich kann mein ganzes Leben treu mit Gott gehen. Ich werde in den Himmel kommen, Gott wird mich lieben, Gott wird mich so segnen, wie mein Glaube das eben ermöglicht. Aber ich kann arm sein wie eine Kirchenmaus. Es ist nie Gottes Wahl gewesen. Gott hat uns sein Wort gegeben als sein Erbdokument. Wir müssen es lesen, wir müssen es annehmen im Glauben und anfangen, es umzusetzen. Und dann kommen Dinge in unserem Leben in Existenz. Und ich möchte noch was sagen. Es ist gar nicht wichtig, ob das in einem halben Jahr in Existenz kommt oder in 10 Jahren. Es ist nicht wirklich wichtig, weil zu verlieren hat niemand etwas dabei. Aber zu gewinnen immer. Und ich bin jetzt 20 Jahre im Dienst und ich habe viel gesehen in diesen 20 Jahren, weil ich nah an Menschen dran war, die ich begleitet habe diese Zeit. Und was mir immer klar ist, immer mehr klar ist, ist, dass Saat und Ernte immer funktioniert. Ob Menschen dran glauben oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Bei Ungläubigen habe ich das gesehen wie bei anderen. Wenn Leute dem Gesetz Gottes gehorcht haben, dem Gesetz der Liebe, zum Beispiel indem sie gegeben haben, andere unterstützt haben, egal was für Lebensumstände kamen, sie kamen immer gut durch. Und es wurde immer besser. Dieser Aufwärtssteigen ist da. Manchmal geht es scheinbar bergab danach. Ich erinnere mich, wo ich es erst mal meinen Zehnten gegeben habe, dachte ich, es geht alles erstmal genau die gegensätzliche Richtung. Aber es war eine ganz kurze Entwicklungszeit. Ein paar Wochen oder Monate. Und dann ging es immer weiter bergauf. Und jetzt 20 Jahre lang. Ist gut. Guter Weg. In der Apostelgeschichte 4 steht: Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Wir lesen im Kontext zu dieser Schriftstelle auch, dass die Leute sich fürchteten. Hast du eben bei 5. Mose 28 aufgepasst? Da steht, dass andere Völker sich fürchten vor dem Volk des Herrn. Das war noch eine andere Grundlage, da ging es noch um Waffengewalt. Aber selbst in der Gemeinde entstand so eine Gottesfurcht und so ein Segen nach innen, dass nach außen die Leute Furcht hatten, dazu nahe zu kommen. Die hatten erlebt, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dass wenn Leute da lügen, die einfach tot umfallen. Im Gottesdienst. Hananias und Sapphira zum Beispiel. Es mag viel mehr gegeben haben. Paulus deutet das nur an, dass Leute, die das Abendmahl nahmen, aber nicht in der Gottesfurcht waren, die Gemeinde nicht wertgeschätzt haben als Leib Christi, dass die krank wurden und vor ihrer Zeit starben. Weil die den Leib des Herrn, die Gemeinde, nicht achteten. Kann man verstehen, dass man dann Furcht hat. Oh, wer da reingeht, da kommen nur 80% wieder raus. Die fallen um, die sterben, weil die bewusst lügen. Es geht um bewusste Sünde. Ja? Und sich Christen nennen, aber dann auf der anderen Seite genau das Gegenteil tun. Ich habe eine große Ehrfurcht vor Gott und ich glaube, dass meine Taten und meine Worte sehr wohl übereinstimmen müssen, wenn ich draußen irgendwas sage, genau natürlich wie hier. Weil was ist, wenn Menschen die Diskrepanz spüren, ich predige die Liebe und handle voll in der Sünde und noch voll bewusst, bin vielleicht sogar noch stolz drauf, ja, ich mache auch, das ist auch Schwarzarbeit bei mir machen, das ist doch nicht so schlimm, soll's. Ja, ich versteuere auch nicht jedes Geld, das ist nicht so schlimm, machen doch alle. Hey, Gefahr. Rotes Lämpchen soll da angehen. Blink, 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 blink. Je näher du Gott kommst, desto heißer wird es, wenn du sowas machst. Ihr merkt schon, ich rede nicht von irgendeinem religiösen Gott, ich rede von Gott. Von dem Gott der Bibel, der dasselbe ist, gestern, heute und in aller Ewigkeit. Der ist genau der gleiche, der damals in Jerusalem in der Urgemeinde anwesend war und Ananias und Sapphira niedergestreckt hat und sie heimgeholt hat, bevor sie noch mehr Müll machen und noch mehr Leute eine Doppelzüngigkeit der Christenheit unterstellen. Weil das machen sich die Leute im Bild. Die sehen dich und sagen, ach so sind die Christen. Dann brauche ich auch keine Wand, wenn die so sind, reden so heilig und handeln so unheilig. Das tun wir nicht. Wir sind, wer wir sind. Wir haben Fehler, wir wissen das, aber wir tun nicht so, als hätten wir keine. Wir arbeiten dran. Amen. Die Salbung auf dem Dienst dieser Gemeinde, die nahm gewaltig zu. Als die Gemeinde das Geben praktizierte. Da passiert da richtig was. Und je mehr ich mich an Jesus festhalte, desto leichter vermag ich, andere Dinge loszulassen. Das war auch ein Prozess. Weil man hat ja Sicherheit. Man denkt, das ist ja so wichtig. Ich glaube, es ist gar nichts wirklich wichtig, außer Jesus selbst. Er gibt Weisheit. Ja, er sagt auch, was wir halten dürfen. und wie wir mit Dingen umgehen dürfen. Aber wenn wir an Dingen festhalten, als wäre das unsere Rettung, wird es gefährlich. Und wir verpassen vielleicht das, was Gott für uns hat. Ich denke da an Yonggi Cho. Ich war in seiner Gemeinde vor ein paar Jahren und er predigte da. Und er hat was erlebt. Er hat ja ein riesengroßes Gebäude, die größte lokale Gemeinde der Erde mit über 800.000 Gottesdienstmitgliedern. Ja, Mitgliedern. Und er sagte, es gab eine Zeit, ich glaube in den 80ern, Anfang der 80er, Weltwirtschaftskrise. Und es ging gerade mit Südkorea ganz, ganz schnell nach unten. Und er war gerade dabei, ein 20.000 Sitzgebäude, also ein Gebäude mit 20.000 Sitzplätzen zu bauen. Das war nicht mal im Rohbau ganz fertig. Und es sah so aus, als ob alles kippt. All die Kredite, die er aufgenommen hat, er konnte nicht mehr zurück. Es ging nichts weiter. Sie wussten nicht, was sie machen sollten. Aber es war ein Auftrag Gottes gewesen, das Gebäude zu bauen. Und so hat er in der Gemeindeversammlung das ganz offen gesagt, sagt, sorry, wir haben riesige Schwierigkeiten, wir wissen nicht mehr ein oder aus. Und dann kam eine Frau nach vorne, eine sehr alte Frau. Und die sagte, Pastor Joe, ich habe kein Geld. Ich habe nicht mal eine Rente. Alles, was ich habe, ist das Gefäß, in dem ich meinen Reis esse. Und das gebe ich jetzt. Das sähe ich aus in die Gemeinde. Dadurch kam was in Gang, das selbst Yonggi Cho noch nie gesehen hatte. Die Leute waren berührt und fingen an zu geben. Oft über ihre logischen Entscheidungen hinaus, weil sie spürten, Gott spricht gerade durch diese alte Frau. Und sie gaben und das Gemeindegebäude wurde fertiggestellt, schuldenfrei inmitten dieser Rezession. Dinge sind möglich, die wir nicht für möglich halten. Wenn wir anfangen zu erkennen, wie Gottes Wort funktioniert. Jesus sagte, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und schon müssen wir uns fragen, wo ist der Schatz? Wo ist mein Herz? In meinem Hobby, in meinem Auto, in meinem Geschäft, in meinem was weiß ich. Der zweite Punkt, nachdem wir uns seinen Willen mal angeschaut haben, ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, was sein Wille ist über Wohlstand, ist die Sicht, die wir von Jesus haben. Unsere Sicht wurde von anderen Menschen geprägt. Das ist ganz normal und natürlich und das ist bei jedem so. Jesus war vielleicht für dich lange Zeit der arme, arbeitslose, wandernde Bettelprediger, der ständig mit Leidensmiene umherlief und moralische Ansprüche nahm und damit hausieren ging. Das ist eine Vorstellung, die viele Christen haben, aus ihrer Kindheit noch geprägt, durch den Religionsunterricht oder sonst woher. Jesus, der umherging, um anderen ein schlechtes Gewissen zu machen. Deine Sicht ist vielleicht, er besaß niemals was, er gab alles den Armen und alle, die ihm nachfolgen, mussten auch das Armutsgelübde ablegen und auf alle Freuden und schöne Dinge des Lebens verzichten. Ja, selbst das Zölibat wird da abgeleitet, was überhaupt nicht biblisch ist, aber das wäre ein anderes Thema. Wenn das jetzt unsere Sicht von Jesus ist, dann sollten wir ganz schnell unser Leben ändern. Denn wenn Jesus kein Haus hatte, dann sollten wir auch keins haben. Wenn Jesus kein Geld hatte, dann sollten wir auch keins haben. Stimmt's? Wir sind doch Christen. Wir nennen uns doch nach ihm. Wenn Christus so war, bitteschön, ganz oder gar nicht. Wenn aber Jesus ein Haus hatte, wenn Jesus über Geldmittel verfügte, dann ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn du ein Haus hast und wenn du mit Geld bezahlst. Und wenn Jesus finanziellen Überfluss hatte, ist es doch auch okay, wenn du Wohlstand hast, oder? Amen. Dankeschön. Ja, das Amen ist für euch wichtig, nicht für mich. Weil ihr sagt damit, so sei es. Das ist gleich wie ein Gebet. Sagt Gott, okay, ich nehme es. Das ist meins. Ich mache das oft, auch wenn Leute gar nicht darauf warten. Mein inneres Ja. Ja, Amen. Das ist meins. Ich habe gelernt, ich kann mir auf die Weise Dinge ergreifen und die funktionieren für mich dann auch. Selbst wenn kein anderer irgendwas sagt oder ich gerade mal gestört habe mit meiner Bemerkung. Im Johannesevangelium, ihr seht, wir schauen viel ins Wort, um wirklich wortorientiert hier zu hören. Da heißt es, und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er sprach zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Dieses Wort Meno bedeutet Wohnung, was für Aufhalten hier übersetzt wurde. So, Jesus lud Petrus und Johannes zum Kaffeetrinken ein. Punkt 16 Uhr trafen sie sich in seiner Wohnung oder in seinem Haus, was auch immer. Die Vermutung, dass er ein Haus hat, ist übrigens sehr viel naheliegender, da damals das Wohnungsgeschäft noch nicht wirklich so üblich war wie heute. Man hatte normal kleine Häuschen, das war seine Existenz und als Unternehmer hatte man wahrscheinlich ein paar mehr davon. Man brauchte Stallung, man brauchte Lager und so weiter und seine Familie war eine Unternehmerfamilie. Sie waren Zimmerleute und wohl recht gute. Sie machten spezielle Dinge für den alltäglichen Gebrauch, für die Landwirtschaft, für den Haushalt, für den Businessbereich. Wir stellen uns das manchmal alles so abgeklärt vor. Aber das war ein knallhartes Geschäft auch damals. Die Leute können bis heute gut handeln. Wer mal mit Juden zu tun hatte, weiß das. Das sind gute Geschäftsleute, vortreffliche. Weltweit, sagt man, sind mit die Besten, die es gibt. Die Inder kommen noch ein bisschen nah dran, aber die Juden sind noch immer ganz vorne. Ja. Und ich mag das. Ich habe einen jüdischen, wohlhabenden Freund. Der heißt Jesus. Es ist gut, einen wohlhabenden Juden als Freund zu haben, sage ich euch. Halleluja. So, Jesus hat also in einem Haus gewohnt, definitiv. Und in Matthäus 10, 25 bezeichnet Jesus seine Jünger als seine Hausgenossen. Wie kann ich das tun, wenn ich kein Haus habe? Offensichtlich wohnte er oder besaß ein recht großes Haus, wo er mit seinen Jüngern zusammen leben konnte. Die lebten nicht immer nur unter freiem Himmel und schliefen nicht ständig im Garten Gethsemane. Das sind so Vorstellungen, die man aus irgendeinem Jesusfilm hat. Also war das wohl damals immer. Das waren so Camper, ne? Die Jesus und seine Leute. Das waren keine Camper. Es gab Zeitpunkte, wo das notwendig war. Wir sehen nachher noch einen davon uns an. Aber eigentlich waren das ganz normale Leute. Zum Anfassen, ja. Die brauchten auch ihr Waschbecken und was auch immer, um sich zu pflegen und vorzubereiten. Und das war gar nicht alles so verklärt, wie wir das heute so aus religiösem Blickwinkel betrachten. Eine weitere Schriftstelle, Lukas 9. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, er war Richtung Jerusalem unterwegs und er wusste, sein Tod stand kurz bevor, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen, und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf. Das hat er schon mal erlebt, als Baby, wisst ihr? Als ungeborenes Kind. Sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hingerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Wow, das sind Jünger. Oh. Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Es geschah aber, als sie auf dem Weg dahin zogen, sprach einer zu ihm, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst, Herr. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester, aber der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Ihr kennt die Schriftstelle, stimmt's? Die Zeit seiner Kreuzigung rückte näher und er wollte nach Jerusalem. Aber auf dem Weg wollten sie in einem samaritischen Dorf an der Südgrenze Galiläas Station machen. Es war einfach ein zu langer Weg, um das an einem Tag zu schaffen. Es war ein übliches Ding, das zu tun für Galiläa. Nicht alle gingen übrigens diesen direkten Weg, es ist der kürzere Weg durch Samaria als außenrum. Viele gingen außen vorbei, weil sie die unreinen Samariter mieden. Die Samariter waren Nachkommen jüdischer Mich-Ehen und hatten eine Mich-Religion aus Juden und Heidentum. Ihr Tempel stand auf dem Berg Gerasim und rivalisierte mit dem jüdischen Tempel in Jerusalem. Wer also zur Anbetung nach Jerusalem reiste, der verwarf damit den Tempel der Samariter. Und das mochten die nicht so gerne. Dankeschön, oh, ist das toll. Das konnten die gar nicht leiden. Das ist unser Tempel, das ist der Tempel. Nein, Jerusalem ist der Tempel. Nein, das ist der Tempel. Kennt ihr das so? Gemeinde hin und her gibt's auch. Die Gemeinde ist besser. Nein, die. So. Und es gab oft blutige Kämpfe dabei, wo viele ihr Leben verloren. Zwischen Juden, die durch das Land reisten, und Samaritern, die sagten, hey, ihr wollt einen falschen Tempel, kommt hier rein oder sterbt. Und dann gab's Haue. Und Jesus sandte ein Vorauskommando, um die Logistik vorzubereiten. Also genügend Quartiere anzumieten, für Verpflegung zu sorgen und so weiter. Es war ein gängiger Weg, den er getan hat, wo wir schon vorher drüber lesen, dass er in alle Städte, wo er predigen wollte, sandte er vorher Leute hinein, die das vorbereiteten und schauten, war da eine Willkommen oder war kein Willkommen da. Dann ging er weiter. Als sie sich jedoch dann in der Herberge einmieten wollten, dann lehnten die Besitzer ab, da Jesus eben auf der Reise nach Jerusalem war. Und in diesem Zusammenhang kam jemand und wollte sich Jesus anschließen. Doch da nicht einmal seine eigenen Jünger und er selbst ein Hotelzimmer gefunden hatten, sagte Jesus diesen viel zitierten Satz, der sehr, sehr oft aus dem Zusammenhang gerissen wird, um die Armutslehre zu begründen. Jesus hat hier nie gesagt, übrigens, ich habe ja nie ein Hotelzimmer. Jesus war also im Ausland und niemand wollte ihn aufnehmen. Das war die Situation. Und dann kam dieser Jünger. Und wir sehen das mehrfach in der Bibel, wie Jesus Jünger überprüft, indem er sie herausfordert, konfrontiert. Er sagt eigentlich damit, du, bist du bereit, auch hier auf dem Boden zu übernachten? Ich bin überzeugt, dass sich damals rumgesprochen hat, Jesus und seine Leute sind wohlhabende Leute. Wenn man sich dem anschließt, ist es einer von den Meistern, der sorgt gut für seine Leute. Ja, so, es gibt im christlichen Bereich gibt es Prediger und Prediger. Wenn jemand zum Beispiel bei Kenneth Copeland anfängt zu arbeiten oder bei Joyce Meyer, da weiß man, die zahlen sehr gute Gehälter für ihre Mitarbeiter. Andere halten ihre Pastoren und ihre Mitarbeiter finanziell ganz kurz. Und ich glaube, so ähnlich war das damals. Jesus war bekannt für jemanden, da war Überfluss immer, wo er hinging. Da gab es nie einen Mangel, die hatten genug zu essen, die hatten ihr Taschengeld, das ging gut. Und jetzt kam der da an und dann sagte Jesus übrigens, weißt du, ich habe nicht mal einen Übernachtungsplatz. Bist du bereit, dich hier neben mir auf den Boden zu legen? Das war der Deal. Jesus wollte wissen, warum kommt denn der Knabe? Will der wirklich ihn oder will der nur den Wohlstand, der ihn umgab? Der Flair des Wunderpredigers und dessen der reiche Frauen bei sich hatte, die ihn finanziell so gut versorgten, dass einfach alles möglich war. Ja, wir wissen nicht ganz, wie das ausgegangen ist, letztendlich. Also Jesus sagte hier nie, er habe nie ein Haus gehabt, es ging ihm nie gut oder etwas anderes. Markus 2 sagt uns, dass Jesus in einem Haus lebte, das offensichtlich groß genug war, um Gottesdienste zu feiern. Die Dinge in der Aussicht. So frage ich dich, was hat deine Sicht von Jesus geprägt? War es Religion? Meine Sicht war geprägt von Religion. Ich bin katholisch groß geworden, Religionsunterricht, wir hatten ganz tollen, unser Rektor hat uns damals in der Grundschule in Eschhofen den Religionsunterricht gegeben, ganz feiner Mann, Kriegsgeneration, damals schon ein alter Mann. Und hat wirklich über Gott auch erzählt, aber er hat dieses Gottesbild unter anderem vermittelt, was ich tief in mir hatte dann für lange Zeit. Ja, Jesus war arm und wenn wir als Christen dürfen wir nicht viel wollen, kein Erfolg, keinen finanziellen Wohlstand, alles, was du zu viel hast, gibst direkt weg. Geld stinkt. Bist du so diese Einstellung? Das war in mir drin. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um die Bibel darüber zu legen und zu sagen, das stimmt nicht. Das ist nicht, was das Wort sagt. Das Wort sagt nie, Geld ist schlecht. Es sagt, die Liebe zum Geld ist schlecht. Wenn ich Geld über andere Dinge stelle, und das kann ich mit wenig Geld tun. Ich habe Millionäre kennengelernt auf der einen Seite und ich habe bettelarme Leute kennengelernt. Und ich habe bei beiden Gruppen geizige Leute getroffen, die genauso weit vom Herrn entfernt waren, egal ob mit oder ohne Geld. Das ist nicht der Punkt. Auf der anderen Seite habe ich Leute gesehen mit wenig Geld, die sehr, sehr großzügig waren, mit dem bisschen, was sie hatten, wie mit Leuten, die viel Geld hatten und auch damit für ihre Verhältnisse sehr großzügig waren. Gott hat kein Problem mit Geld, arm in unserem Herzen, wenn es am Geld hängt. Hat deine Seele dich geprägt? Das, was du fühlst, oh, ich fühle, das ist nicht richtig. Weißt du, dass deine Seele, dein Herz, könnte man auch sagen, immer nur das weitergeben kann, was du vorher reingeschüttet hast oder andere reingeschüttet haben? Deine Überzeugungen, deine Meinungen, die oft Anderungen sind, weil sie von anderen in dich hineingegossen wurden? Irgendein Buch, irgendein Lehrer, deine Eltern? Die prägen unser Herz. Wenn wir nicht aufpassen, sind da die falschen Dinge drin. Und dann produzieren sie die falschen Gefühle. Und wir denken, wir machen es richtig und hauen voll daneben. Ist das dir schon mal passiert? Mir ist es schon passiert. Deswegen sagt die Bibel so oft, achte auf dein Herz. Mit anderen Worten, achte darauf, was reinkommt. Wenn du 5 Stunden am Tag vorm Fernseher sitzt, vergiss es, jemals auf dein Herz zu hören. Das Ding wird dich in 1000 Schwierigkeiten bringen. Weil es gefüllt wird mit dem Geist dieser Zeit, Zeitgeist genannt. All die Soaps, all das, was da heute normal ist. Für Gott ist es deswegen trotzdem nicht normal. Seine Werte verändern sich nicht dadurch. Fühlst du dich aber mit Gottes Wort, dann wirst du andere Impulse bekommen von deinem Herz und die werden dich unterstützen. Der dritte Punkt ist, Jesus war nicht arm. Das ist ja schon ein bisschen rausgeklungen, aber ich möchte euch hier nochmal 12 Wahrheiten über biblischen Wohlstand weitergeben, die an sich das Fundament weiter, glaube ich, klären und festigen, was die Bibel über Geld denkt. Die erste Wahrheit ist, Jesus wurde nicht in einem Stall geboren, weil seine Eltern pleite waren. Ja, damit fängt es oft an. Man hat dieses Krippenspiel hier und naja, er liegt dann halt in der Krippe drin und die Eltern frieren sich dann im Stall einen ab und die Kühe und alles. Ne? Das ist so ein Bild, das haben wir ganz schnell verinnerlicht und das, so war es dann ja. Ne? Das war. Aber das, die Bibelstelle sagt überhaupt nichts davon, dass finanzielle Schwierigkeiten der Grund dafür waren, weil sie kein Hotelzimmer bekommen haben. Die Ursache war einfach, es gab keins mehr. Wenn ein Hotel seine Zimmer ausgebucht hat, sind sie ausgebucht. Hätten sie früher reisen sollen oder eine E-Mail vorher schicken sollen und reservieren sollen. Das war einfach der Punkt. Zweitens, der Ziehvater von Jesus war Zimmermann, wie Jesus auch nachher selbst. Und das war ein selbstständiger Handwerker, Unternehmer mit eigenem Betrieb und Werkstatt. Sie stellten alles aus Holz für den Hausbau her, zum Beispiel Fenster, Türen, den Dachstuhl. Ebenso wie landwirtschaftliche Geräte, wie Möbel, Geräte, Wagen, Spezialgeräte. Das waren keine Bettler, okay? Das waren angesehene Bürger ihrer Stadt, da bin ich sicher. Hier sind auch Handwerker hier bei uns. Niemand würde dich als Bettler bezeichnen, nur weil du Handwerker bist, oder? Handwerker sind geachtete Unternehmer und Teil der Bevölkerung, geachtete Mitglieder der Stadt oder des Dorfes. Drittens, die Weisen aus dem Morgenland brachten dem Baby Jesus ein Vermögen. Ja, das sind Weise. Ihr wisst, was ich meine, oder? Die brachten dann Vermögen an. Ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Man stellt sich das dann vor, so kleine Gefäße. Wisst ihr, so ein mini kleines Gefäßchen, wo ein ganz kleines Goldstückchen drin lag. Manchmal wird das so dargestellt in Filmen. Und Parfüm und, ne? Aber das waren Vermögenswerte. Das war wie wenn du heute einem Kind ein Konto eröffnest und da 1000 Euro einzahlst oder mehr. Und sagst, das ist dein, für die Ausbildung später, 18 Jahre mit Zinsen und so, da kommt was bei raus. Die brachten die Werte der damaligen Zeit. Da gab es halt noch kein Tagesgeldkonto oder festverzinsliche Anlagen. Da gab es aber sehr wohl den Wert von Gold. Und zwar über viele Jahrtausende gefestigter Wert von Gold. Weihrauch war ein sehr kostbares Ding, was für vieles verwandt wurde. Bis hin zur Medizin. Und auch Myrrhe wurde hierfür benutzt. Ebenso wie zur Körperpflege und zur Herstellung von Ölen und teuren Parfüms. Das waren Werte, die man sehr leicht wieder veräußern konnte und mit denen man eine Menge Geld machte. Und für die reichte das offensichtlich für die Emigration nach Ägypten und reichte für ein Leben einige Jahre lang, die sie im Ausland verbrachten, um vor Herodes zu fliehen, bis diese Gefahr vorbei war. Gott versorgte seine Familie nicht schlecht, oder? Mhm. Amen. Im Johannes 4, Vers 8 steht, dass seine Jünger kauften Vorräte. Ich habe das unterstrichen oder dick geschrieben. Kauften. Die gingen nicht betteln. Ach, könnt ihr was geben? Wir haben gerade eine Not. Stellt euch bitte das nicht so vor, dass Jesus mit seinen 12 Leuten durch die Gegend wanderte. Jesus hatte zahlreiche Leute zusätzlich dabei. Konservative Schätzungen sagen mindestens 100. Es gibt Leute, die sagen viel mehr. Wie viele auch immer es gewesen sein mögen, Jesus hatte für eine Menge Leute zu sorgen. Und er brauchte dafür Geld, weil er musste die Vorräte kaufen. Und das geschah auch. Fünfter Punkt. Viele Menschen unterstützten Jesu Dienst finanziell. Es werden einige Damen genannt, die aus höchsten Kreisen kamen, bis hin aus der Politik, die Jesus regelmäßig unterstützten und seinen Dienst finanziell unterstützten. Die gaben wahrscheinlich nicht nur ihren Zehnten, sondern weit darüber hinaus, sodass er all das tun konnte, was ihm auf dem Herzen lag. Sechstens, Jesus schickte den reichen Jüngling nicht weg, weil er vermögend war, sondern weil sein Geld sein eigentlicher Gott war. Ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über diesen reichen jungen Mann, der kam und sagte, hey, was muss ich tun, um vollkommen zu sein? Wie kann ich dir nachfolgen? Und dann sagte er, ja, ganz einfach, verkauf einfach, was du hast, gib's den Armen und folge mir nach. Und sagte dieser Mann, oh sorry, aber das geht ein bisschen weit. Das geht ein bisschen weit. Da habe ich lange für gearbeitet oder das habe ich geerbt, das will ich nicht. Was Jesus geprüft hat, war einfach nur seine Liebe. Wo hängt sein Herz? Andere Leute haben wir nachher gehört, komme ich ja jetzt auch drauf, Punkt 7. Den Zöllner Zachäus, der war auch nach seiner Bekehrung noch reich. Da habe ich auch letztes Mal drüber gesprochen. Der musste nicht alles den Armen geben. Der hat von sich aus gesagt, oh Jesus, ich bin gerettet jetzt, danke. Und ich gebe jetzt jedem, den ich betrogen habe, vielfach das zurück und gebe die Hälfte von meinem Vermögen den Armen. Und die große Frage, die dann fromme Christen ihm stellen würden, und der Rest? Was sind die Millionen, die du noch übrig hast? Was ist damit? Jesus musste dem doch sagen, dass der das, das kann doch nicht sein. Das geht doch nicht. Das ist ein Christ jetzt. Er kann doch kein Vermögen haben. Jesus hat überhaupt kein Problem damit. Dieser Mann war gesegnet und er würde weiterhin ein Segen sein für andere. Das wusste er, weil sein Herz hing nicht mehr an dem Geld. Sein Herz hat sich bekehrt. Umgekehrt von dem Besitz hin zu Gott. Und darum geht es wirklich. Halleluja. Achtens, das Wunder der Speisung der 5000 war nicht aus Geldmangel zustande gekommen. Woher ich das weiß? Es war ein logistisches Problem. Die Jünger fragten ja ihren Herrn, Meister, sollen wir denn jetzt nun für 200 Denar Brot kaufen? Wo sollen wir das denn herkriegen? Das war die Frage. Nicht, aber wir haben die 200 Denare nicht, das war gar nicht das Thema. Das Geld war nicht das Problem. Die Logistik war das Problem. Die waren weit weg von allen Verkaufsständen. Gab keinen Marktplatz in der Nähe. Und die paar Läden, die es da gab, die hatten niemals so viel Brot, dass das für die 5000 Männer mit Familien und so gereicht hätte. So auch wieder ein Irrtum, von dem ich oft höre, dass der im Herzen von Christen drinsteckt, wie ein Krebsgeschwür und verhindert, dass sie sich vorstellen können, dass Gott tatsächlich es richtig gut meint. Wir haben kein Problem, uns vorzustellen, dass unser eigener Vater, unsere eigene Mutter es finanziell gut mit uns meint, oder? Also wenn wir einen guten Vater und Mutter haben, haben wir das Problem nicht wirklich. Wenn der was hat, wenn der eine Million gewinnt, dann wird der mir was geben, wenn ich gerade mein Häuschen am Abbezahlen bin. Und er hat seins schon bezahlt, oder? Ist doch gar keine Frage. Da zweifelt kein Mensch dran, aber an Gott, da zweifelt man. Weil wir ein schräges Bild haben, was uns ein Gott vermittelt, der so nirgendwo geschrieben steht. Aber der Hiob, was ist mit dem Hiob? Der Hiob hat ein Problem finanziell. Der Hiob war der reichste Mann des ganzen Ostens. Aber der war doch so krank. Ja, etwa ein Jahr lang. Und er hat auch seine Kinder verloren, die wahrscheinlich in Sünde gelebt haben. Er hat alles verloren, was er an Besitz hat. Zigtausend Viecher und Besitz. Ein Jahr lang. Und dann hat er treu mit Gott gelebt. Er hat durchgehalten, selbst seine drei miesen Freunde, die ihn beschuldigt haben und gesagt haben, was für ein Sünder er wohl sein muss, wenn Gott ihm sowas antut. Die haben nicht verstanden, wie das Ganze funktioniert. Er ist dabei geblieben letztendlich und hat sich ganz neu bekehrt in dieser Zeit, ganz neu tief zu Gott hingewandt. Und das Ergebnis dann? Hiob bekam wieder Kinder. 7 Kinder. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Er sah seine Nachkommen bis ins vierte Glied. Jetzt stell dir vor, du kommst so irgendwann 100 Jahre später oder 50 Jahre später ins Leben von Hiob und sagst übrigens, du armer Kerl. Und du kommst durch den Palast und siehst all die Wachen und all die Hunderte von Angestellten und die 10, 100.000 Vieh, das da überall drumherum grast. Und irgendwie passt das nicht so ganz in das Bild, was du bisher hattest. Der arme Hiob. Oh Gott, was ist hier los? Gehst durch die goldenen Hallen und wirst dann irgendwann eingelassen zu diesem Fürsten. Der sitzt auf einem thronähnlichen Stuhl, gewährt dir Audienz, sieht fantastisch aus, kerngesund, stark. Du kommst dann und sagst, übrigens, ich wollte mal was fragen. Ich habe die Bibel gelesen und ich habe ja, hast ja so eine schwierige Zeit und dir geht es ja so schlecht, zeig mal die Beulen. Ich dachte, ja, was für Beulen? Naja, diese Krankheit und so und, wovon redest du? Du bist doch so furchtbar krank gewesen. Ich war krank? Meine letzten zwei Hausärzte sind vor mir gestorben, obwohl die jünger waren. Ach, warte mal. Oh, das ist schon eine Weile her. Lass mich überlegen, ob ich das zusammenkriege. Es gab mal ein Jahr, das war nicht so gut. Stimmt, das war das Jahr, wo meine Kinder gestorben sind. Oh ja, das war mal. Aber hey, wie kommst du denn darauf, das ist schon so lange her? Denk du mal 50 Jahre zurück. Wie real, wie vor Augen ist dir das heute noch. Und wenn du nicht vergeben hast, kann das schon eine Weile bleiben. Aber ich bin sicher, dass es halb so gar gekocht, wie es gegessen war. Hiob ging es gut. Und die Kunde, warum Hiob gelitten hat, das wäre ein Thema für sich. Da habe ich schon mal drüber gesprochen. Vielleicht jetzt nicht noch tiefer einsteigen. Aber das ist mir hier wichtig. Gott ist ein Gott der Wunder und ein Gott, der Wohlstand schenkt. Wir reden von 200 Denare Brot. Das ist Das sind 200 Tageslöhne, die das Essen gekostet hätte für die 5.000. Wenn man 120 Euro als Tageslohn annimmt, wären das 24.000 Euro. Das war nicht das Problem, will ich euch nur sagen. Das Geld war nicht das Problem. Neunter. Auch die Speisung der 4.000 war kein finanzielles Problem. Es war die Einöde weit und breit, ebenso wie bei der ersten Sache. Es gab kein Brot, vor allem nicht in diesen Mengen und um diese Uhrzeit. Es war ja schon abends, das Tagesgeschäft war gelaufen. Zehntens, Judas war der Schatzmeister von Jesus. Wofür brauche ich einen Schatzmeister, einen Kassierer, wenn ich kein Geld habe? Das ist ziemlich unsinnig. Und wie kann ich jemanden Dieb nennen, meines Schatzes, wenn es nichts zu stehlen gäbe? Judas war 3 Jahre. Hat er den Beutel gehabt und konnte sich frei davon bedienen. Keiner hat es überprüft. Das war vielleicht eine Schwäche von Jesus' Dienst. Er hat doch keinen guten Finanzbeamten gefunden, der dann dagegen geprüft hätte. Aber wir machen das hier. Jedes Opfer wird von 2 Leuten gezählt und die Buchhaltung wird überprüft jedes Jahr. Wir sind gemeinnützig und so. Wir müssen das sehr, sehr aufpassen, dass jeder Cent tatsächlich dafür verwendet wird, was die Satzung sagt. Damals war das ein bisschen anders. Aber sie hatten einen Schatzmeister. Elftens, während der Kreuzigung trug Jesus die beste Kleidung seiner Zeit, aus einem Stück gewebt. Er hat sein Armani angehabt. Er hat sich nicht geschämt dafür, es war seine Kleidung. Er wusste, wer er war ein Sohn des höchsten Gottes, er hatte keine Schwierigkeit damit, eine gute Kleidung zu tragen. Er musste nicht immer in den Second-Hand-Shop gehen und sich da bedienen. Manche Christen haben diese sich, also muss es wohl sein. Wir gehen auch manchmal auf den Bazar und kaufen für die Kinder gebrauchte Klamotten. Und wir haben auch keine Schwierigkeiten, mal ein paar Euro dafür auszugeben, ein paar gute Sachen zu kaufen. Amen. Das wird schon dünner jetzt. Zwölftens, jeder, der hier etwas um Jesu Willen gibt oder aufgibt, erhält es schon in dieser Zeit vielfältig zurück. Habt ihr das mal gelesen?
Ja.
Für die 2 lese ich es nicht, aber für die anderen. Markus 10, Vers 28 bis 30. Petrus sagte das. Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. So als Vorwurf, ey, was können wir dafür? Jesus erwiderte, ich versichere euch. Versichern heißt Garantie. Jeder bist auch du. Der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Besitz um meinetwillen und um der guten Botschaft willen aufgegeben hat. Sag mal, das bin ich. Wird jetzt in dieser Zeit alles 100-fach zurückgehalten. Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Besitz. Wenn auch mitten unter Verfolgung. Und in der künftigen Welt wird er das ewige Leben haben. Doch viele, die jetzt wichtig zu sein scheinen, werden dann die geringsten sein. Und die hier ganz unbedeutend sind, werden dort die wichtigsten sein. Okay? Also wir dürfen auch hier schon Rückerstattung erwarten von dem, was wir geben. Ich habe eben auch einen Teil meines Zehnten gegeben. Und wenn ich das mache, nehme ich mein Kuvert in die Hand, dann lege ich meine Hand drauf und dann spreche ich aus. Und du Geld, du wirst gegeben, du bist dem Herrn. Und du wirst 100-fältig Ernte produzieren. In dieser Gemeinde und in meinem Bankkonto. Amen. Okay? Es liegt an uns, ob wir das glauben oder nicht. Wenn du es nicht glaubst, brauchst du es nicht sagen. Aber wenn du erkennst, Moment mal, das ist das Wort Gottes. Ich darf erwarten und meine Saat wird immer eine Ernte bringen. 3 Empfehlungen habe ich noch für euch. Empfehlung 1. Die sind übrigens aus Dr. Oral Roberts, Seed Faith. Erstens, mache Gott zu deiner Quelle. Nicht nur zu einer Quelle, sondern zu deiner Quelle. Der Vorteil ist, diese Quelle sprudelt immer. Selbst wenn alle anderen Quellen aufgehört haben. Vielleicht ist dein Geschäft gerade pleite gegangen oder du bist gerade finanziell im Ruin. Ist nicht das Problem. Gottes Quelle bleibt am Sprudeln, okay? Wenn die Wirtschaftsrezession zusammenbricht, wenn wir eine neue Währung bekämen und alles wäre nichts mehr wert, Gottes Quelle bleibt am Sprudeln. So, pass auf, wer deine Quelle ist. Richte das gut ein. Zweitens, pflanze deine Saat. Wenn ihr also nicht für irgendetwas glauben, wir lernen das auch unsere Kinder, wenn ihr um irgendwas betet, irgendwas Größeres haben wollt, ein schöneres Fahrzeug, ein Fahrrad oder ein Küchengerät oder egal was es ist, und wir haben das Geld nicht, dann säen wir etwas aus. Wir säen immer erstmal Geld aus. Wir haben verstanden, wenn ich Geld sähe, bekomme ich auch Geld zurück. Und ich brauche Geld, um das zu kaufen. Okay? Also säen wir was. Und zwar ganz klar sagen, Gott, wir säen jetzt den 100er oder die 1000 Euro, wir säen die aus. Und wir erwarten das dafür, dass hier reinkommt. Wir nehmen das im Glauben an. Dein Wort sagt es 30, 60, 100-fältig und wir nehmen 100-fältig. In unserem Glauben. Ich kann auch mit 30-fältig auskommen. Ist ja auch nicht so schlecht, aber... So, pflanze die Saat, nach Lukas 6, 38 und es dir wird wiedergegeben und dann erwarte eine wundervolle Ernte. Erwarte, dass das aufgeht, was du gesät hast. Und bitte kein Limit setzen. Aber bis nächste Woche muss das Geld da sein. Das kannst du vergessen. Nach meiner Erfahrung, das kannst du wirklich vergessen. Die Dinge arbeiten aus verschiedenen Gründen nicht immer zeitlich so, wie unser Plan es ist. Aber das ist nicht so wichtig, weil sie arbeiten letztendlich immer. Wenn du nur dran bleibst. Okay? Oral Roberts sagte in diesem Zusammenhang in seinem Buch, ich zitiere einen kurzen Ausschnitt, unser Job ist es nicht herauszufinden, wie Gott sich entscheidet, uns zu segnen. Unser Job ist es, erst unsere Saat auszusehen, dann das Wort des Glaubens zu sprechen und dann ein Wunder zu erwarten. Gott ist der Schöpfer von Ideen, Konzepten und Einsichten. Es mag sein, dass er völlig Fremde oder Personen aus deiner Familie oder deinem Freundeskreis Ideen gibt, wie sie dich segnen können und so ein Teil deiner Ernte werden. Oder Gott gibt dir vielleicht die Idee, das Konzept oder die Einsicht, um herauszufinden, was deine negative Lebenssituation verändern kann und dir Versorgung bringt. Erinnere dich, Gott ist deine Quelle. Ich schaue nicht länger auf den Ort, wo ich meine Saat ausgebracht habe, um eine reiche Ernte einzufahren, oder den ich zu meiner Versorgungsquelle gemacht habe. Meine Ernte und Versorgung kann von dieser Seite kommen oder auch nicht. Die Ernte kommt allein von Gott und durch die Menschen, die Gott dazu bestimmt hat, uns zu segnen. Oral Roberts sagte, dass er meistens durch diese drei Dinge gesegnet wurde. Durch Ideen, durch Konzepte und durch Einsichten. Das war für ihn eine ganz große Erkenntnis. Viele denken, es kommt Geld, direkt Geld vom Himmel gefallen. Aber es kam nicht, so sagt er. Es kam immer letztendlich an, aber es kam auf diesen drei Wegen. Ideen, Konzepte, Einsichten. Und er war sehr erfolgreich. Er hat immerhin als einfacher Mann eine riesige Universität aufgebaut, die nachher schuldenfrei war und die derzeit über 5000 Studenten hat. In Tulsa, Oklahoma, die Oral Roberts Universität. Er lebt immer noch, ist Anfang 90, predigt immer noch. Starker Mann Gottes. Er war der Erste, der Heilungsgottesdienste in das nationale Fernsehen in die USA gebracht hat, in den 50ern, Anfang 50er. Und jetzt habe ich noch was für euch, und das ist vielleicht noch sehr wichtig. Warum es nicht immer kommt, wie wir es erwarten. Bitte hört hier nochmal ganz, ganz aufmerksam zu, weil wir erwarten oft Ernte durch andere Menschen. Das kann aus verschiedenen Gründen schiefgehen. Erstens, die von Gott bestimmten Menschen sind ungehorsam. Ich habe viele Christen gesehen, die haben gegeben, ohne einen Auftrag zu haben. Einfach nur so. Weil sie eine Not gesehen haben und dachten, ich muss ja jetzt was tun. Und auch das ist ungehorsam. Ja, aber geben ist doch nie schlecht. Nee, schlecht nicht. Aber es kann das kaputt machen, was Gott eigentlich geplant hat. Denn wenn Gott die Quelle ist, kann er sehr wohl zu jemandem reden, etwas zu tun. Ich werde oft gefragt, gibst du was dafür oder dafür? Ich sage immer nein. Ich gebe nichts dafür, obwohl es alles unterstützenswerte Dinge sind. Aber ich ziehe mich dann zurück und spreche mit Gott darüber. Gott, habe ich da irgendeinen Auftrag? Manchmal sagt er mir, ich soll viel mehr tun, als ich gefragt wurde. Manchmal sagt er mir, nee, ist nicht dein Ding, entspann dich. Ich habe da andere. Die von Gott nicht beauftragten Menschen geben aus eigenem Willen. Das ist, was ich jetzt gerade nochmal gesagt habe. Das ist ein Problem. Weil wenn das geschieht, dann erhältst du dadurch eine falsche Sicherheit. Dich unterstützt jemand eine gewisse Zeit und du denkst, es hört nie auf. Und auf einmal macht es nicht mehr. Und du denkst, Gott hat mich verlassen. Du hörst auf zu beten und für deine Versorgung zu glauben, wenn sowas geschieht. Du machst Menschen zu deiner Quelle. Oh, der Bruder so und so ist so wichtig, der gibt so viel Geld in die Gemeinde, ich muss mich um den besonders kümmern. Die Versuchung hatte ich auch. Aber ich habe mir sehr früh in meinem Dienst gesagt, das werde ich nie tun. Ich werde diesen Leuten weder besonders danken, nur weil die vielleicht 3.000 Euro Zehnten geben statt 30, noch werde ich in irgendeiner Weise sie bevorzugen. Weil das Prinzip Treue hat nichts mit der Höhe zu tun. Jemand kann mit seinem 100 Euro Haushaltsgeld so treu sein und seine 10 Euro geben, das ist genauso kostbar wie jemand, der 10.000 gibt. Versteht ihr das Prinzip? Treue ist das Prinzip, nicht die Höhe. Gott ist der Versorger, nicht irgendjemand von uns hier. Keiner von uns. Die Gemeinde existiert ohnehin nur, weil Gott sie gepflanzt hat und weil Gott sie bis heute, jetzt 20 Jahre fast, versorgt hat. Und so ist es auch privat. Vergesst das nicht. Das ist sehr, sehr wertvoll und wichtig zu begreifen. Menschliche Versorgung kann jederzeit enden, das ist wahr. Haben einige erlebt, die von heute auf morgen arbeitslos waren, die haben gemerkt, wie schnell Versorgung endet, wo du dachtest, die Quelle muss doch immer sprudeln. Sprudeln nicht immer. Aber Gottes Quelle sprudelt immer. Und die zählt es festzuhalten. Die andere Sache ist, du erwartest die falsche Währung. Wenn ich eben sage, Gott hat beschlossen, dich über Ideen, Konzepte und Einsichten zu segnen, dann ist das möglicherweise eine andere Währung, als du gedacht hast, dass jetzt kommt. Du warst gar nicht offen für neue Ideen. Dass Gott dir sagt, du, ich habe einen neuen Job für dich vielleicht. Oder ich habe eine ganz neue Geschäftsidee für dein Unternehmen. Oder du sollst überhaupt mal was tun. Du bist halt noch nie arbeiten gewesen. Und Gott sagt, ich habe was für dich, aber wenn du das nicht machst, dann fließt natürlich auch nichts. Aber ich habe einen Weg vorbereitet. Joyce Meyer erzählte einmal, wie enttäuscht sie von Gott war, nachdem sie trotz langen Gebens des Zehnten über Jahre keine Ernte gesehen hat, sondern unter starkem finanziellen Druck gestanden hat. Gott hat scheinbar nur die Leute um sie herum gesegnet und sie vergessen. Und so traf sie eines Tages eine fundamentale Entscheidung. Das neulich gehört im Gott-Channel, hat sie gepredigt und sagte, ich habe gesagt, ab heute gebe ich den Zehnten nicht als Motiv, mehr gesegnet zu werden, sondern weil es einfach das Richtige ist. Die Bibel zeigt mir, was richtig ist und darum allein tue ich es. So, sie nahm den ganzen Erwartungsdruck weg, der ja nicht unbedingt falsch ist, aber für sie ein Problem war, weil sie hatte die falsche Motivation. Sie wollte nur geben, um zu empfangen. Wir sollen geben, um zu empfangen, aber das ist die zweite Motivation und nicht die erste. Wenn es die erste wird, läuft was schief. Weil dann bin ich nur noch im Geschäft mit Gott, dann ist es keine Beziehung mehr. Die Beziehung sagt, ich bin ihm gehorsam. Erstmal, das ist erstmal der erste Punkt. Ich gebe, weil Gott sagt, es ist richtig und gut. Punkt. Ob ich jemals was erlebe, ist nicht so wichtig. Ich bete mit Kranken, selbst wenn Leute gestorben sind, mit denen ich gebetet habe. Ich bete ja nicht, weil meine Erfahrung immer zeigt, dass es immer klappt, sondern weil Gott sagt, wenn jemand krank ist, lege Hände auf. Oder? So das Richtige zu tun. Die Wahrheit zu sagen, bringt nicht immer Vorteile für uns. Dennoch tun wir es, weil es richtig ist. Alles offen und ehrlich der Steuer zu melden, ist oft nicht vorteilhaft für uns. Aber wir tun es, weil es richtig ist. Schwarzarbeiter zu bezahlen, ist nicht immer vorteilhaft finanziell. Aber wir tun es, also die nicht zu bezahlen, wir tun es, weil es richtig ist. Wir zahlen gegen Rechnung. Verlockende sexuelle Angebote einzugehen, ist nicht immer attraktiv. Nicht auf sie einzugehen. Es wäre attraktiver, manchmal es zu tun. Aber wir tun es nicht, weil es richtig ist. Manche tun es auch, weil sie längst verstanden haben, wie hoch der Preis sein würde. Letztendlich. Ich habe genug gesehen in dieser Hinsicht. Braucht mir keiner kommen mit größeren Brüsten oder einem hübschen Hintern oder einem jüngeren Körper. Steht ihr? Der Preis, den will ich niemals zahlen müssen. Den es letztendlich immer kostet. Meine Bibel sagt mir in Verbindung mit dem Heiligen Geist, was richtig und falsch ist. Und den Zehnten zu geben, ist nach Gottes Wort richtig. Gott nennt sogar alle, die das nicht tun, Betrüger und Verfluchte. Wenn ich irgendwas nicht sein will, dann verflucht von Gott oder gar ein Betrüger seiner selbst. Joyce Meyer übrigens hat erst mit 46 Jahren ihren Dienst begonnen, der heute einer der weltweit größten Predigtdienste ist. Stell dir das mal vor. Sie hat jahrelang ihren Zehnten gegeben und dachte, es passiert nichts. Aber eigentlich war die Maschinerie längst schon am Laufen. Heute bezeichnete sie sich als eine ausgesprochen wohlhabende Frau. Und das ist sie. Und ihr Dienst ist ein Segen für Millionen von Menschen. So, bei ihr war das so eine Art Elefantengeburt. Lange Schwangerschaft, großes Baby. Einige ziehen die Mäusegeburt vor, ja, ein paar Tage oder ein paar Wochen und dann kommt da so was Kleines bei raus. Also ich mag die Elefanten auch lieber. Das rechnet sich dann gleich ganz anders, wenn die Elefanten kommen. Da können wir in Kilos zählen. So, Galater 6, Vers 9 war für mich mal eine Schriftstelle, die mich aus tiefer Depression rausgeholt hat im finanziellen Bereich, wo ich gerade in etwas reinhinge, wo ich dachte, ich komme im Leben nicht mehr raus. Und Gott sagt zu mir, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Erstens, das Gute heißt wörtlich gesagt das Richtige. Lasst uns nicht aufhören, das Richtige zu tun. Ich habe euch das so oft gepredigt. Tu das Richtige und tu es beständig und du wirst Erfolg haben. Das ist mein Kernsatz für mein ganzes Leben geworden. Aus dieser Schriftstelle habe ich das abgeleitet. Tu das Richtige und hör nicht auf damit, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn alle sagen, hör auf, es lohnt sich nicht mehr oder du kannst es dir nicht leisten, den Zehnten zu geben. Zieh es durch und erwarte, dass es einen Zeitpunkt gibt, der festgelegt ist von Gott, wo garantiert eine Ernte kommt. Und möge sie größer sein und schöner sein als alles, was du dir bis dahin vorgestellt hast. Ich fasse zusammen. Gottes Wille geschehe. Und Gott will Wohlstand. Deine Sicht von Jesus sollte ausschließlich von Gottes Wort geprägt sein. Nicht von Erfahrungen, von Religion, von deiner Seele. Und Jesus war nicht arm. Und darum musst du es auch nicht sein und sollst du es auch nicht sein. Denn Gott ist deine Quelle. Und die ist unbegrenzt und gibt auf vielfältige Weise alles, was wir zum Leben brauchen. Die einzige Bedingung, um seine Quelle zu profitieren, ist, dass du nach seinem Willen trachtest. Sein Wille über unserem. Denn in Matthäus 6,33 sagt der Herr selbst, trachtet vielmehr zuerst. Vielleicht trachten wir manchmal nach Gottes Willen. Aber deswegen sagt Jesus uns ja viel mehr. Denk öfters zuerst an Gott als an dich. Niemand wird das immer tun. Wahrscheinlich auf Lebzeit werden wir das nicht schaffen, das immer zu tun. Aber Jesus sagt, es geht mehr. Es geht mehr. Trachte öfters danach. Trachte viel mehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, und da steht es im Kontext, Kleidung, Wohnung und Nahrung, wird euch hinzugefügt werden. So wo immer du einen Mangel hast, Gott hat ihn nicht für dich geplant, im Gegenteil. Er sagt, wenn du dich um meine Sachen kümmerst, kümmere ich mich um deine Bedürfnisse. Das ist der Deal von Anfang an. So lass uns zurückkehren in diesen Segen, den Adam hatte, den Noah hatte, den Abraham hatte und den wir in Christus haben. Halleluja. Und all das beginnt mit einem Moment. Mit dem Moment, wo wir raustreten aus unserem Willen und hineintreten in Gottes Willen. Dieser Moment ist kein religiöser Moment. Es ist auch kein Moment, für den du irgendwann alt genug sein wirst oder zu alt sein könntest. Ich habe in meinem Leben immer wieder Christen getroffen, wo ich nach einer Weile nicht mehr sicher war, ob sie wirklich welche sind. Weil wenn es schwierig wurde, gingen sie wieder ihre eigenen Wege. Ließen Gemeinde Gemeinde sein, ließen Gott Gott sein. Ich glaube, wenn jemand Jesus Christus in seinem Herzen hat, dann wird die Verbindung mit Gott so eng sein, dass sie mich durch alles trägt, was mir in meinem ganzen Leben passieren kann. Ich bin durch viele Sachen gegangen, schon in meinem jungen Leben. Und Gott war immer da. Gott hat immer getragen. Und ich bitte das Lobpreisteam mal nach vorne zu kommen. Ich möchte eine Einladung aussprechen. Eine Einladung, diese Suche heute zu beenden. Christus ist kein Automat. Zumindest keiner in der Hinsicht, dass ich halt lang genug ins Christuszentrum oder in irgendeine andere Kirche oder Gemeinde gehen muss, um dann eben Christ zu sein. Christsein beginnt mit einer Entscheidung, wie alles Wichtige andere auch. Bevor sie geheiratet haben, haben sie sich in der Regel füreinander entschieden. Bevor das Kind da war, sollte eine Entscheidung getroffen worden sein, dass das Kind willkommen ist. Bevor ein neues Geschäft angefangen wird, ist eine Entscheidung getroffen worden. Vor einem neuen Arbeitsplatz ist eine Entscheidung getroffen worden. Vor einem Umzug ist eine Entscheidung getroffen worden. Wie ist die Entscheidung für dein Leben getroffen?
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie, und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben Sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.